NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen tollen Abend mit Ihnen. Gleich schauen wir mal gemeinsam auf die Staatsoper Hannover. Bodo Busse ist bei mir zu Gast im Studio und wir sprechen über seine erste Zeit als Intendant und seine Pläne für die Oper. Und dann stellen wir Ihnen ein neues Buch vor. Der amerikanische Schriftsteller Stuart Onan beschreibt in seinem neuen Roman Abendlied den Humpty Dumpty Club, gegründet von Damen, die von Mitte 60 bis über 80 Jahre alt sind und sich umeinander kümmern. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Er hat große Opernhäuser geleitet, internationale Uraufführungen auf die Bühne gebracht, ja, und sich immer wieder für zeitgenössisches Musiktheater stark gemacht. Seit dieser Spielzeit ist Bodo Busse Intendant der Staatsoper Hannover und damit auch Co-Geschäftsführer der Niedersächsischen Staatstheater. Was ihn an Hannover reizt, welche Akzente er setzen möchte und warum Musiktheater für ihn immer auch gesellschaftliche Verantwortung bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Bodo Busse.
Hallo, guten Abend.
Du bist jetzt ein halbes Jahr in Hannover. Was hat dich denn so in der ersten Zeit am meisten überrascht? An der Stadt oder auch am Opernhaus und am Publikum?
Naja, die unglaubliche Offenheit des Publikums, die Freundlichkeit der Menschen im Haus und in der Stadt, dass jeder auf einen zukommt, dass man schnell in Gespräche kommt, dass man hier im Norden gar nicht so kühl und abweisend ist, wie man immer so denkt oder wie so der Ruf ist. Also das ist das Besondere. Hannover ist viel schöner, als man so dachte. Und ich freue mich sehr über die sehr schöne Stadt, über die Lebensqualität hier in der Stadt, über die Natur, die man genießen kann, über den Maschsee, um den ich gerade auch noch ein bisschen gelaufen bin. Also man fühlt sich hier sehr wohl.
Du kommst aus dem Saarland nach Niedersachsen. Was ist denn hier anders oder was ist neu herausfordernd?
Na, die Stadt ist natürlich sehr viel größer. Die Region Niedersachsen als Bundesland ist etwas ganz anderes als das kleine Saarland, das immer mit der Größe eines Ölteppichs verglichen wird. Und natürlich ist die Mentalität eine andere, die Herausforderungen sind andere. Und das ist auch das Schöne dabei, dass man von einer Stadt in die andere sich immer auch neu erfinden muss und auch das Theater neu erfinden muss und dass man nie sozusagen etwas, was man woanders erfolgreich gemacht hat, woanders wiederholen kann. Also die Herausforderungen des Neuen, die sind immer schön und hier in Niedersachsen besonders, weil natürlich ist das ein großes Flächenland und man hat Berlin und Hamburg vor der Nase sozusagen und all diese Dinge sind eine Herausforderung, aber die packen wir gerne an.
Du sprichst ja von Musiktheater als offenem Resonanzraum. Was heißt denn das jetzt konkret für den Spielplan und auch fürs Opernhaus?
Ja, dass wir sehr breit aufgestellte eine Programmstruktur verfolgen, dass wir nicht nur ein breites Repertoire spielen, so vom Barocken bis in die Gegenwart, sondern dass wir auch Formate entwickeln im Bereich des Musiktheaters, die nicht unmittelbar etwas jetzt mit Oper oder Musiktheater zu tun haben, sondern mit Begegnung, mit Austausch, mit Diskurs, wie das offene Foyer am Samstagvormittag, wo man einfach in eine Probe reinsneaken kann, wo es kleine Überraschungsprogramme gibt, wo man gemeinsam singen kann im Treppenhaus, wo man einfach nur Kaffee trinken kann, im Lavis-Café oben. Wir haben ja das Lavis-Foyer sozusagen umgewidmet in das Café Lavis. Und da kann man einfach jeden Samstagvormittag so zur Einkaufszeit einen Kaffee trinken, ein Croissant genießen. Dass wir viele Einführungsformate entwickelt haben, mit der Abteilung Exchange auch ein großes Vermittlungsangebot haben, das verstehe ich als Resonanzraum. Das heißt, wir wollen in Dialog treten mit dem Publikum, mit der Stadtgesellschaft, mit dem Land, mit dem Publikum. Und über diese Resonanzverhältnisse, über diese Reaktionen auch erfahren, was wünscht man sich von einem großen internationalen Musiktheater wie hier in Hannover an der Staatsoper und wo müssen wir umsteuern? Also das ist ein ständig dynamischer Prozess.
Ich muss sagen, ich finde das ja ganz großartig, weil ich ganz viele Menschen schon erlebt habe, die gesagt haben, also nee, ins Opernhaus gehe ich nicht. Also das ist so elitär und das ist wahrscheinlich auch so nur was für ganz, ganz kluge Menschen. Mhm. Und die haben so eine Hemmschwelle gehabt, ins Opernhaus zu gehen. Ist es das, was du erreichen willst, dass die Leute wirklich sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus?
Ganz genau das wollen wir erreichen. Das fängt schon mit dem Marketing an, dass wir irgendwie an der Eingangsfassade jetzt diese große LED-Wand haben, die bunt und lebensvoll und lustig ist und auch Lust macht, etwas Unbekanntes zu erleben. Das ist das offene Foyer, das sind die Vermittlungsangebote, das sind die Einführungen, das sind die niederschwelligen Angebote und die sollen gewissermaßen Lust machen, auch das große Programm zu erleben. Und ich freue mich immer, wie jetzt letzte Woche bei der Premiere Schwanensee, dass unheimlich viele junge Leute auch da sind und man sieht auch in den Gesichtern, die sind vielleicht auch zum ersten Mal im Opernhaus. Und nein, das ist kein Elfenbeinturm, das ist nichts für nur schlaue Leute. Das ist etwas für schlaue Leute natürlich auch, aber es ist für alle da. Und ich finde, jede Inszenierung und jede Produktion muss ja genau so gebaut sein, dass jeder etwas davon mit nach Hause nehmen kann.
Wie viel Experiment verträgt denn so ein Opernhaus? Und wie nimmst du das Publikum mit?
Also ein Opernhaus wie hier die Staatsoper Hannover verträgt sehr viel Experiment und man muss immer schauen, wie weit man gehen kann, wo man mal wieder zurückrudern muss. Das hat eben auch etwas mit Resonanz zu tun und ich erlebe hier das hannoversche Opernpublikum als sehr offen, sehr ambitioniert auch, sehr interessiert an neuen Sichtweisen, gerade auch was das Kernrepertoire anbelangt. Denn das ist das Besondere hier in Hannover, an der Staatsoper, dass man ein sehr breites Repertoireangebot hat, viele Produktionen ja auch viele, viele Jahre laufen in Wiederaufnahmen. Und dass wirklich im Mittelpunkt des Spielplans so die großen Stücke stehen sollten, aber eben auch in zeitgemäßen Inszenierungen, neuen Sichtweisen. Und da war Hannover immer besonders und war für mich auch immer ein Reiseziel als Dramaturg früher schon, weil man wusste, in Hannover sieht man zeitgenössisches Musiktheater.
Mit Stefan Zilias als Generalmusikdirektor und Giulio Montero als Ballettdirektor, da hast du ein super Team. Mit dir, also das ist wirklich total klasse. Ich bin schon sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Was ist dir denn an der Zusammenarbeit besonders wichtig? Also künstlerisch und natürlich auch menschlich.
Naja, künstlerisch muss man natürlich einen Konsens finden. Man muss in dieselbe Richtung denken. Oder man muss eben im Sinne der Resonanz auch sich gegenseitig ein bisschen verwandeln können. Also ich nehme ja auch gern neue Impulse auf und gebe die dann auch ins Haus weiter. Und da ist natürlich Stefan Ziel ein wunderbarer Gesprächspartner und künstlerischer Partner, der auch in dieser ganzen Übergangszeit ganz toll mit mir und mit meinem Team zusammengearbeitet hat und wir relativ schnell auch bei den ersten Gesprächen schon gemerkt haben, dass wir in dieselbe Richtung wollen. Deshalb war ich auch sehr froh, dass ich mit dem Orchester auch sozusagen da einen Deal gefunden habe, dass wir sagen, komm, wir machen mit Stefan auch nochmal weiter. Und mit Giulio Montero dasselbe. Natürlich war das eine ganz zentrale Frage, wie gehen wir mit dem Staatsballett hier weiter? Und viele Gespräche mit vielen habe ich geführt und Giulio Montero war aus meiner Sicht der Richtige. Und er hatte große Lust auf Hannover, er kannte die Stadt, er kannte das Haus und deshalb war das, glaube ich, ein guter Impuls. Ja, man muss über viele Dinge sprechen können, man muss sie auch mal widersprechen können, man muss Resonanzverhältnisse aufbauen können und ich finde das momentan wirklich eine sehr glückliche Konstellation. Man muss auch gut mit den Menschen umgehen können. Das ist mir auch wichtig. Ins Haus hinein eine gute, positive, kreative Atmosphäre zu schaffen, wo man Freude hat, auch zur Arbeit zu kommen. Das strahlt auch nach außen, finde ich. Also das Innen- und das Außenverhältnis, das steht in einem Verhältnis zueinander. Und deshalb brauche ich Partnerinnen und Partner in der Zusammenarbeit, die ähnlich wie ich vielleicht eher optimistisch sind und versuchen, eine positive Arbeitsatmosphäre aufzubauen. Ich habe selber früher als Dramaturg sehr darunter gelitten, wenn man nur mit Konflikten zu tun hatte und über Konflikte Kreativität ausgelöst hat. Das geht auch, aber das ist nicht mein Weg.
Die gute Atmosphäre macht viel mehr Spaß. Kann ich nur bestätigen, auf jeden Fall. Die Staatsoper Hannover geht ja auch raus aus dem Haus. Konzerte in Kirchen, Museen, Jazzclubs, mobiles Musiktheater. Warum ist dir das wichtig, dass sich die Staatsoper öffnet?
Ja, das hängt eben auch damit zusammen, dass wir ein sehr breites Publikum erreichen wollen, dass wir eben kein Elfenbeinturm sind, weil wir eben, Stichwort nochmal Resonanz, uns da auch nicht niederschwellig, aber sehr offen präsentieren wollen. Synapsen in andere Kulturorte zu schaffen, ist auch deshalb wichtig, weil wir vielleicht dadurch uns auch neu erfinden können. Also das ist uns auch für die künstlerische Planung sehr, sehr wichtig, dass wir einen Liederabend im Jazzclub oder eine Kulturkneipe Canapé machen. Da hatten wir jetzt diesen Barbara Streisand-Abend mit der Monika Walarowicz. Es war ganz toll, diese Verbindung aus Kneipen, Atmosphäre, Essen, Kunst, das war ganz toll. Und ich liebe diese Art von sozialen Netzwerken auch auszuwerfen in die Stadtgesellschaft oder ins Land oder eine mobile Kinderoper auch in die Region zu schicken, wie jetzt mit Kirsas Musik. Davon lebt Musiktheater und dadurch gewinnen wir vielleicht auch neues Publikum, aber wir können auch die Kunstform anders aufstellen und in anderen Zusammenhängen auch begreifen.
Nachwuchs ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt das Musiktheater, die Musiktheaterakademie, die hast du initiiert. Wie wichtig ist dir die Förderung von jungen Talenten?
Ah, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das war mal schon in Saarbrücken wichtig. Da haben wir am Staatstheater auch eine Musiktheaterakademie mit der Hochschule gemacht. Und als ich hierher kam nach Hannover, gab es ein Opernstudio. Das haben wir so ein bisschen umstrukturiert. Es gab noch nicht so wahnsinnig viel Zusammenarbeit mit der Musikhochschule. Und ich dachte, eine der größten und tollsten und besten Musikhochschulen Deutschlands. Es ist doch eine Herausforderung. Deshalb haben wir gleich gute Gespräche geführt und schon in der Vorbereitungszeit konnten wir diese Vereinbarung mit der Musikhochschule abschließen, einer Musiktheaterakademie, wo wir jedes Jahr Stipendiatinnen oder Studierende der Hochschule sozusagen eigene Produktionen präsentieren können, in die großen Produktionen einbauen, Masterclasses abhalten, Konzertformate entwickeln. Das ist ganz wichtig, um die Kunstform der Oper auch über die Gesangstechnik und die Kunstform des Gesangs in die Zukunft zu tragen. Und das gehört mit genauso zu einer künstlerischen Planung wie der Spielplan. Denn wir brauchen guten Nachwuchs und man lernt, finde ich, den Beruf der Sängerin, des Sängers eben nur wirklich in der Praxis. Und diese Verbindung von Hochschule und Bühnenpraxis ist sehr, sehr wichtig und bereichert uns auch künstlerisch.
Du bist jetzt ein halbes Jahr dabei. Wenn du jetzt daran denkst, wo möchtest du in 5 Jahren sein? Woran möchtest du gemessen werden als Intendant der Staatsoper? Was sollen die Leute sagen? Bodo Busse war oder ist?
Na, es war eine Ära oder es ist eine Ära. Das fände ich schön, wenn so ein Satz kommt. Und ich würde mir natürlich wünschen, vielleicht bin ich ja in 5 Jahren noch hier.
Ich hoffe.
Das hoffe ich auch. Also wir brauchen natürlich einen starken Publikumszuspruch. Wir brauchen eine stabile Finanzierung. Wir brauchen klare Planungsperspektiven. Dann kann das alles sehr, sehr gut laufen. Und dann, wenn das alles stimmt, wenn da sozusagen die Gesamtkonstellation nach vorne gerichtet ist, wenn es da keine Ausbremsungen gibt, dann können wir uns weiter öffnen, dann können wir noch mehr Publikum erreichen und können unseren auch Bildungsauftrag und unseren künstlerischen Auftrag auch weiterhin ernst nehmen und auch den Menschen ein bisschen andere Welten anbieten. Denn die Oper bietet natürlich auch in schwierigen Zeiten die Möglichkeit, mal auszusteigen aus dem Alltag und in Fantasiewelten irgendwie bessere Lebensmöglichkeiten zu diskutieren, um das mal so zu sagen.
Also gerade jetzt in diesen Zeiten ist Kultur verdammt wichtig. Gibt es so ein Werk, eine Idee oder einen Traum, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal hier in Hannover realisieren?
Das ist eine schöne Frage. Natürlich als Opernintendant schaut man immer so, was sind die schwierigsten Werke, was sind die wichtigsten Werke. Viel läuft da hier schon sehr erfolgreich. Also ich freue mich, dass wir hier seit vielen, vielen Jahrzehnten Hänsel und Gretel im Spielplan haben. Das haben wir außer einem Hexenflug, den wir ergänzt haben, nicht verändert. Ich würde gerne eine neue Zauberflöte hier machen. Das halte ich immer für ganz wichtig. In einem großen Opernhaus braucht man das im Repertoire. Ich denke, dass wir auch im zeitgenössischen Musiktheater die ein oder andere Uraufführung planen sollten. Es gibt da einige Ideen. Jetzt machen wir erst den Zyklus mit Pascal Dusapin, worauf ich mich sehr, sehr freue. 3 Opern von ihm, er wird auch öfters hier sein. Vielleicht können wir irgendwann mal eine Frau ohne Schatten machen. Also es gibt viele Ideen, die sozusagen im Hintergrund sind, aber erstmal weiter langsam vorwärts gehen, das Publikum besser kennenlernen, mit dem Ensemble gut arbeiten, die neue GMD-Position gut besetzen. All das sind große Herausforderungen. Deshalb blicke ich erstmal nur in die nähere Zukunft und nicht so weit voraus.
Ja, und da freuen wir uns in Niedersachsen natürlich sehr drauf. Also ein Haus zwischen Tradition und Aufbruch mit ganz vielen offenen Türen und ganz vielen neuen Ideen. Das hat Bodo Busse bestätigt, der neue Intendant der Staatsoper Hannover, hier bei uns im NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Abend hier bei uns zu Gast gewesen bist. Und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön, es war wunderbar.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Der amerikanische Schriftsteller Stuart Onan gilt als Erinnerungskünstler. Gemeint ist damit, dass er detailversessen und mit unendlicher Zuneigung zu seinen Figuren Alltag beschreiben kann. Schon in seinem Roman Emily Allein hatte sich der 1961 geborene Schriftsteller in eine ältere Frau hineinversetzt. In seinem neuen Roman beschreibt er jetzt den Humpty Dumpty Club, gegründet von Damen, Mitte 60 bis über 80 Jahre alt und sie kümmern sich umeinander. Annemarie Stoltenberg über den Roman Abendlied.
Die Gründerinnen des Humpty Dumpty Clubs heißen Emily, Arlene, Kitzi und Susie. Sie wollen füreinander da sein, aufeinander aufpassen, sich gegenseitig unterstützen. Manchmal unternehmen sie Ausflüge oder spielen Karten.
Mit 63 war Susi das Nesthäkchen der Gruppe. Aktives Mitglied des Chors, für den die anderen längst zu alt waren, neu aufgenommen nach einer späten Scheidung. Als frisch gebackene Pesketarierin, die vorbildlich ihren Müll trennte, machte sie sich Sorgen wegen des Ozonlochs, der Meere und der ukrainischen Geflüchteten und hatte immerzu Angst. Ein Umstand, den die drei anderen, die einer zuversichtlicheren Generation angehörten, ihrer Jugend anlasteten.
Die Gespräche der Damen sind eher unpolitisch und auf die rein praktische Bewältigung eines Alltags ausgerichtet, der durch Gebrechlichkeit oder die ein oder andere Malaise schwierig geworden ist. Sie sind alle vier enorm großzügig, bewundernswert geduldig und extrem hilfsbereit. Dann ruft Jean, eine Freundin der Gruppe, um Hilfe, weil ihr Ehemann sterbenskrank geworden ist und sie nicht weiß, wie sie das bewältigen kann. Kitzi fährt zu dem Haus und hält nach dem Betreten den Atem an.
Der Graben wand sich durch ein dunkel getäfeltes Zimmer mit einem Wasserfleck an der Decke. Genau in der Mitte ein mit Spinnenweben bedeckter Kronleuchter, der schräg auf einem Haufen lag. Wenn es darunter Möbel gab, waren sie tief vergraben. Und sie fragte sich, wie viel Gewicht der Fußboden tragen konnte.
Es ist nicht nur eine heftig aussehende Messi-Wohnung, es leben zusätzlich geschätzt 40 Katzen darin. Es wird sehr, sehr schwierig werden, hier eine Lösung zu finden, aber selbst das werden Emily, Arlene, Kitzi und Susi irgendwie schaffen. Niemand weiß mehr über die Organisation von Trauerfällen als die Damen vom Humpty Dumpty Club, ebenso wie das Ausräumen oder die Auflösung von Wohnungen. Arlene war früher Lehrerin und sie beobachtet besorgt die gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Sie hat das Gefühl, nichts von dem, was sie ihren Schülerinnen und Schülern über gut gestaltetes Leben vermitteln wollte, habe gefruchtet.
In 50 Jahren hatte sich nichts geändert und wenn sie die Nachrichten ansah, verspürte sie oft einen dumpfen Kummer, als hätte all ihre Arbeit, all ihre Sorge nichts gebracht und wäre nur Lüge gewesen. Das stimmte nicht oder war nicht die ganze Wahrheit. Sie hatte eine Schublade voller Briefe von früheren Schülern, die bewiesen, dass sie etwas bewirkt hatte.
Stuart Donen hat einen humorgetränkten, liebevollen Roman über das Alter geschrieben. Voller Würde und Respekt zeichnet er seine Figuren, die mit klarem Verstand und geschärfter Beobachtungsgabe die Selbstbestimmung ihres Lebens so lange wie möglich zu verteidigen wissen. Es passiert nicht viel in diesem Roman. Oder doch? Eigentlich etwas sehr Großes. Lauter Biografien, voller kleiner, zauberhafter Überraschungen und Lebendigkeit. Es ist ein Trost, das zu lesen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir blicken heute Abend gemeinsam auf das Kunstjahr 2026 in Hannover mit neuen Publikumsmagneten im Sprengelmuseum und ungewöhnlichen Kunstorten beim Kunstverein. Dann stellen wir Ihnen ein berührendes Buch vor, das Geschichte greifbar macht. Die Graphic Novel Klaus, noch einmal davongekommen, über Kriegserfahrungen und Erinnerungskultur. Und dann waren gestern Schülerinnen und Schüler bei uns im Studio zu Gast und haben ihren eigenen Kulturspiegel-Podcast produziert. Da hören wir mal rein. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie bei uns sind heute Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die große Blockbuster-Schau Niki Kusama Murakami im Sprengelmuseum in Hannover geht ja jetzt Mitte Februar zu Ende. Es ist Zeit, an einem neuen Publikumsmagneten zu arbeiten. Rund 500 Werke moderner Kunst werden im Mai in einer neuen Sammlungsschau präsentiert. Ganz anders als im Kunstverein Hannover, wo dieses Jahr auch Kunst von der Hauswand eine Rolle spielen wird. Agnes Bührig blickt für uns auf das Kunstjahr 2026.
Das Material für ihre Installation im Kunstverein Hannover haben Christoph und Sebastian Mügge auf der Straße in Hannover gesammelt. Reste von Aufklebern an Straßenlaternen, auf Mülleimern oder Toilettentüren, mit denen Menschen ihr Revier markieren, ihre Meinung kundtun. Sie fügt das in Malmö ansässige Künstlerduo zu einem Kunstwerk zusammen. Die Fundstücke transportieren dabei alle möglichen Inhalte, sagt Christoph Platz-Gallus, Direktor des Kunstvereins Hannover.
Von natürlich einem Lokalpatriotismus, was vor allem den Fußball betrifft, von Huldigung des Massenmörders Hamann, der ja nicht nur seit Lessing so eine besondere Figur hier ist und so ein Mythos, Inszenierungen von auch Buchstaben, Aspekte, die irgendwie Kürzel sind und wie Kodierungen scheinen, aber vielleicht auch mit Gruppierungen zu tun haben, die sozusagen im öffentlichen Raum ihre Zeichen setzen.
Es ist eine der 19 Positionen, die der Kunstverein Hannover ab Ende März in seiner Schau zum Postvandalismus zeigen wird. Dabei geht es um eine künstlerische Strömung, die die Grenze zwischen illegaler Straßenkunst und etablierter Kunst auslotet. Wo verläuft sie, etwa zwischen Graffiti und neuer, abstrakter Malerei? Das lässt sich anhand der bunten Werke einer Katharina Grosse im Gegensatz zur politischen Plakatkunst der anonymen Gruppe Angstjock nachvollziehen. Im Sprengelmuseum wird unterdessen an einer neuen Sammlungsschau gearbeitet. Vor eine lange Zeichnung aller 18 Räume der Ausstellung schiebt Inka Schube einen Wagen mit Karteikästen. Darin Miniaturen der Werke, die sich in den verschiedenen Räumen hin- und herschieben lassen. Die Ausstellung beginnt chronologisch, später sind Landschaften oder körperliche Wahrnehmung von Werken ein Thema, sagt die Kuratorin.
Die Arbeit, die hier an der Wand hängt, zum Beispiel von Monkiewicz, ist wirklich auch sehr groß und hat eine ganz raue Oberfläche. Also es hat so was ganz Haptisches, wenn man in diesen Raum hineinkommt. Im gleichen Raum gibt es aber auch ein winziges Ei von Karin Sander, das den Kontrast eigentlich wieder hervorkitzelt. Aber es ist so, dieses Herangehen und sich wieder entfernen und diese Distanzen immer wieder neu suchen, auch als Teil der Kunsterfahrung zu begreifen, darum geht es eigentlich in dem Raum.
Während der Kunstverein 2026 künstlerische Positionen von Frauen fokussiert, unter anderem wird es um Sport und Korruption während der Fußball-WM gehen, werden im Sprengelmuseum 2026 männliche Künstler gewürdigt. Der Bildhauer Horst Antes etwa, der dieses Jahr 90 Jahre alt wird und für seine Kopffüßler bekannt ist. Und nebenan, im Landesmuseum Hannover, ist im April der zu Unrecht in Vergessenheit geratene Impressionist Philipp Klein zu sehen. Der letzte Raum der neuen Sammlungsausstellung des Sprengelmuseums soll hingegen Jetzt heißen. An der Wand ein riesiges Knäuel von Silberfäden auf schwarzem Grund.
Das ist die Handzeichnung von Marlene Dietrich aus dem Film Der blaue Engel. Der Künstler Pierre Bismuth hat während des Films eine Folie auf den Monitor gelegt und hat mit einem Stift ihre Handbewegung nachgezeichnet. Es ist zwar so ein Krickel-Krackel, aber im Kontext dieses Titels imaginiert man plötzlich eine Person. Was erfahre ich eigentlich aus dieser Wandzeichnung über Marlene Dietrich? Ist eine wirklich interessante Frage und Kunst ist ja für Fragen da und nicht für Antworten.
Kulturspiegelzeit am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Geschichte im Schulbuch wirkt ja oft weit weg. Doch was passiert, wenn sie ein Gesicht bekommt? Und dazu noch eine Stimme. In einer Graphic Novel verarbeitet die Lüneburger Künstlerin Ursula Blanke die Erinnerungen ihres Vaters, der mit 16 Jahren von Hitler in den Krieg geschickt wurde. Das Ergebnis ist das Buch Klaus, noch einmal davongekommen. Es ist die Geschichte von Angst. Von Schuld und Überleben, erzählt in Bildern und Worten. Und damit trifft Ursula Blanke besonders bei jungen Menschen einen Nerv. Regelmäßig ist die Künstlerin im Museum Lüneburg und stellt ihre Graphic Novel Schülern vor.
Wunderschönen guten Tag, freue mich.
Es ist mucksmäuschenstill im Workshopraum im Museum Lüneburg. Ursula Blanke erzählt den Schülerinnen und Schülern der Wilhelm-Raabe-Schule, dass sie sich lange nicht sonderlich für die Geschichten ihres Vaters aus der Zeit des Krieges interessiert hat. Es seien für sie die üblichen Abenteuer- und Heldengeschichten gewesen. Das änderte sich, als sie viele Jahre später mit ihrem Vater im Auto unterwegs war. Sie war längst erwachsen, ihr Vater ein alter Mann. Beim Anblick des Wegweisers nach Frankfurt-Oder erlitt er eine Panikattacke.
Mein Vater schreit plötzlich, nein, nein, nein. Nicht nach Frankfurt-Oder. Du musst umdrehen, nicht nach Frankfurt-Oder.
Das war die Initialzündung, erzählt Ursula Blanke. Jahrzehnte nach dem Krieg hatte ihr Vater Klaus angefangen, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Es ist die Geschichte eines Jungen, der in Lüneburg mit der Nazi-Propaganda groß wird.
Mein Vater ist Jahrgang 28 und hat seine Kindheit und Jugend natürlich in der Nazi-Zeit verlebt. Kindergarten, Schule, Hitlerjugend, alles war von Propaganda durchsetzt.
1945 wird er in den Krieg geschickt. Da ist er 16 Jahre alt. Schnell gerät er in russische Gefangenschaft. In Frankfurt-Oder befindet sich das Gefangenenlager, der Ort der traumatischen Erinnerungen. Hier erlebt er Tod, Verhungern, ausgeliefert sein.
Er hat diese für ihn schwierigsten Sachen, hat er in seinem Text nur ein, zwei Sätze verloren darüber. Ich habe später nachrecherchiert, wo mir klar geworden ist, was ist dort eigentlich alles passiert.
Dafür hat Klaus eines rückblickend immer wieder aufgeschrieben.
Die Scham, dass er das glauben konnte, dass er dieser Propaganda glauben konnte, dass er ein begeisterter Hitlerjunge war. Dass er nie gezweifelt hat an den Dingen.
Ursula Blanke hat für ihr Buch die Originaltexte ihres Vaters genommen. Die Sprache ist einfach, direkt, schnörkellos. Die Grafiken sind in düsteren Farben gehalten, ihre Bilder nicht fotografisch genau. Klaus und seine Kameraden sind klar zu erkennen, seine Gedanken und Gefühle abstrakt angedeutet.
Ich stelle das frei dar, weil ich glaube, wir kennen alle Filme, die uns schreckliche Szenen zeigen. Und das wollte ich nicht wiederholen. Ich wollte eigentlich ganz bei Klaus bleiben und nicht mediale Bilder verarbeiten und wollte eigentlich eher das subjektive Erleben zeigen. Und das zeige ich in sehr freien Bildern, die eher künstlerisch aufgefasst sind als grafisch, erzählerisch, wie man das sonst in der Graphic Novel hat.
Fast 1000 Bilder sind in dem Buch abgedruckt. Heike Düselder, Direktorin des Museums Lüneburg, hat erkannt, dass diese persönliche Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg vor allem junge Menschen anspricht. So hat sie sich entschieden, diese Graphic Novel in der Museumsschriftenreihe herauszugeben.
Weil man damit zeigen kann, wie leicht es ist, Menschen, junge Menschen in diesem Alter auch zu manipulieren. Und das können die Leute auch gut nachvollziehen, denn Klaus ist in dem Alter, in dem die jungen Leute heute sind, die sich das ansehen.
Regelmäßig ist Ursula Blanke zu Gast im Museum Lüneburg. Im Rahmen von Workshops stellt sie Schülern die Geschichte ihres Vaters vor. Die Jugendlichen der Wilhelm-Raabe-Schule haben sich intensiv mit den Erinnerungen von Klaus auseinandergesetzt. Über das Dritte Reich wissen sie schon viel. Doch diese persönliche Perspektive lässt Geschichte näher rücken.
Also ich fand es sehr beängstigend auf jeden Fall, weil ich weiß ja eigentlich, dass das passiert ist früher. Aber wenn es dann nochmal verbildlicht wird und wirklich gezeigt wird und man eine persönliche Geschichte erzählt kriegt.
Also auf jeden Fall, ich fand es auch sehr interessant, aber auch manchmal ein bisschen gruselig zu hören, wie das alles war damals.
Da wurden ja auch Gefühle von Klaus jetzt in dem Fall auch genannt und das geht einem natürlich auch sehr nah.
Das Buch Klaus, noch einmal davongekommen, ist in der Schriftenreihe des Museums Lüneburg erschienen und kostet 22 Euro. Ich freue mich sehr, dass wir den Abend gemeinsam verbringen, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie hier sind. Der NDR bietet Schülerinnen und Schülern die Chance, mit einem Praktikum mal hinter die Kulissen zu schauen und die spannende Welt des Rundfunks hautnah zu erleben. Und in den 2 Wochen ihres Praktikums lernen sie ja eigentlich alle Bereiche kennen, zum Beispiel Fernsehen, die NDR Radiophilharmonie, den Marketingbereich, Social Media und natürlich auch ganz klar den Hörfunk. Und gestern waren 5 Schüler einen Tag lang bei mir im Kulturspiegelstudio und haben dabei einen kleinen Podcast produziert. Und hier ist das Ergebnis.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Kultur. Ich bin Leni, 17 Jahre alt und das sind meine Mitpraktikanten.
Hallo, ich bin Juna, ich bin auch 17 Jahre alt.
Hi, ich bin Amelie und ich bin 16.
Hallo, ich bin Marco, ich bin 17 Jahre alt.
Hallo, ich bin Julius, ich bin ebenfalls 16.
Wir beschäftigen uns heute mit der Kultur in Hannover. Eine Stadt, die man vielleicht nicht sofort mit Kultur verbindet, die aber unglaublich viel zu bieten hat. Da ich selbst nicht von hier komme, möchte ich die Folge heute auch nutzen, um mir ein paar Tipps und Eindrücke zu holen. Gemeinsam mit meinen 4 Mitpraktikanten, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Kultur in Hannover beschäftigt haben, sprechen wir über kulturelle Orte, Angebote und persönliche Erfahrungen. Und ja, tauschen uns darüber ein bisschen aus, was Hannover kulturell ausmacht. Fangen wir mit dir an, Marco. Warum ist Kultur denn eigentlich überhaupt wichtig?
Also erstmal ist es der wichtigste Punkt in der Gemeinschaft und Identität. Ich meine, wenn du anfängst, mit Leuten zu reden, dann fragst du vielleicht, wenn du gerne Fußball guckst, dann fragst du, guckt ihr gerne Fußball? Und dann so kommen Konversationen, aber auch Freundschaften ins Rollen. Und natürlich auch für die Sachen, die du vielleicht anderen nicht zeigst. Die Musik, die du ganz gerne hörst, das ist ja deine persönliche Identität. Allerdings geht die Identität dann auch noch viel weiter auf die Region, sogar das gesamte Land, Kontinente. Gibt's ja alles Kulturen und die sind immer größer und kleiner. Allerdings gehört auch unsere Freizeit zur Kultur, wie schon gesagt. Wenn man gerne Fußball guckt oder das auch spielt, ist das auch alles Kultur, Sport, aber auch künstlerische Sachen, die uns dann auch helfen zu sagen, was wir fühlen. Ist alles Teil der Kultur und hilft uns, uns auszudrücken, mit anderen zu reden und einfach wir zu sein.
Ja, vielen Dank dir für diesen ersten Eindruck. Jetzt frage ich mich natürlich, was kann man denn überhaupt so in Hannover machen? Julius, kannst du uns da etwas zu erzählen?
Natürlich gibt es in Hannover die großen Events, wie beispielsweise das Massifest oder das Schützenfest, was natürlich große Tourismusmagnete sind. Zum anderen gibt es natürlich noch die Heinz-von-Heiden-Arena, die Heimspielstätte von Hannover 96, ebenfalls ein großer Tourismusmagnet. Allerdings sind solche Events natürlich nicht dauerhaft. Natürlich gibt es auch dauerhafte Kulturangebote. Zum Beispiel könnte man einen Ausflug in Sea Life machen, wo man sich Meerestiere anschauen kann, was ja gerade für jüngere Kinder sehr attraktiv sein könnte. Und das könnte man auch noch mit einem Ausflug in die Herrenhäuser Gärten verbinden, der direkt gegenüber ist und dort der Eintritt für unter 18-Jährige sogar frei ist.
Das hört sich doch sehr spannend an und sind auf jeden Fall ein paar gute erste Ideen. Juna, erzähl du uns doch mal ein bisschen was über das musikalische Angebot in Hannover.
Ich finde, Hannover bietet ein vielfältiges musikalisches Angebot. Im NDR-Landesfunkhaus in Niedersachsen gibt es den kleinen und großen Sendesaal, in dem unterschiedliche Konzerte stattfinden. Am 6. März treten dort beispielsweise Jeremias auf. Für Schüler und Studenten kostet ein Ticket nur 5 Euro. Ist das nicht cool? Außerdem gibt es das Enjoy Plaza Festival am 30. Mai diesen Jahres. Acts wie Flo Rida, Jean-Paul, Sahide und Alle Farben treten dort auf.
Ja, solche Informationen werden ja mittlerweile gerne über Social Media bekannt gegeben, was ja sowieso ein großes Thema in unserer Generation ist. Amelie, was ist denn deine Meinung dazu?
Also meiner Meinung nach passen TikTok, Gaming und Kultur heutzutage ziemlich gut zusammen, auch wenn Kultur für viele Menschen ja erstmal so diese typischen Sachen wie Museum, Oper oder Kunst heißt, finde ich trotzdem, dass es heutzutage alles ist, was Menschen in ihrem Alltag prägt. Und das sind eben soziale Medien und Online-Spiele. Auf TikTok zum Beispiel sind ja so kreative Trends verbunden mit Tänzen, Songs oder aber auch zum Beispiel Rezepte, was ja auch eine optimale Möglichkeit ist, sich untereinander auszutauschen und die Meinung zu präsentieren. Und dadurch entsteht eben dieser moderne kulturelle Austausch. Zum Beispiel ist ja auch Gaming ziemlich beliebt, wobei ich auch dazu sagen muss, dass durch Gaming-Communities, durch Streams und kreative Zusammenarbeit eben auch solche Sachen entstehen. Und dadurch gibt es aber auch Nachteile, die viele Menschen darin sehen, beispielsweise eine Suchtgefahr. Aber da ist es ja nicht nur bei TikTok oder Online-Spielen so, sondern allgemein im Medienkonsum. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es zur modernen Kultur gehört.
Danke auch dir und auch nochmal vielen Dank an die anderen für euren Input. Das war unser kleiner Einblick in die Kultur Hannovers. Ich persönlich habe viele neue Eindrücke und Tipps bekommen und hoffe auch für euch war etwas Interessantes dabei. Ganz egal, ob es um Theater, Musik oder Veranstaltungen geht, Hannover hat kulturell einiges zu bieten. Vielen Dank an meine Mitpraktikanten für die spannenden Beiträge und an euch fürs Zuhören. Vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen, die Stadt selbst einmal kulturell zu entdecken. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ja, und ratzfatz, eine Stunde Kulturspiegel ist auch schon wieder um. Das geht immer so schnell. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und freue mich natürlich schon wieder auf kommenden Dienstag. Da sind wieder viele tolle Themen aus Niedersachsen dabei. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Traumhaft geht es jetzt hier bei uns im Programm weiter. Ich bin Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.